Guten Morgen, HDH. Könnt ihr mich hören? Test, ich bin online. Wunderbar. Ja, ich freue mich sehr, heute Morgen hier vor euch stehen zu dürfen. Für die, die mich noch nicht kennen, ich heiße David. Und wir haben heute keine wirkliche Predigtreihe, über die wir sprechen wollen, oder keine Serie, die wir verfolgen. Und da hatte ich auf dem Herzen ein Gleichnis von Jesus mit euch zu teilen oder mit euch zu besprechen, an das ich immer wieder erinnert werde. Ich persönlich komme aus der Fliegerei und da gibt es einen Aspekt, jedes Mal, wenn wir darauf treffen, erinnert das mich an dieses Gleichnis und davon möchte ich heute sprechen. Es geht um das Gleichnis vom Haus auf dem Felsen beziehungsweise auf dem Sand. Und wer seine Bibel dabei hat, der kann gerne mit mir zusammen aufschlagen in Matthäus 7, Vers 24 bis 27. Wir haben es auch hier auf dem Screen, dass jeder mitlesen kann. Matthäus 7, Vers 24 bis 27. Und da sagt Jesus: Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, der wird einem klugen Mann gleichen, der sein Haus auf dem Felsen baute. Und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus und es fiel nicht, denn es war auf dem Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird einem törichten Mann gleichen, der sein Haus auf den Sand baute. Und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stießen gegen jenes Haus und es fiel und sein Fall war groß. Lasst uns noch zusammen beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort. Danke dir, Jesus, Herr, dass du vor 2000 Jahren gesprochen hast und heute zu uns sprichst, ganz direkt hier durch dieses Wort. Ich bitte dich, Herr, dass dein Wort heute in unserem Herzen dieses Wunder vollbringt, Herr, des Wachstums, dass dein Wort heute auf guten Boden in unseren Herzen fällt, Herr. Amen. Wir möchten uns einmal gemeinsam anschauen, um was es in diesem Gleichnis geht oder was Jesus in dem Gleichnis sagt. Und wenn man auch wahrscheinlich zu jedem einzelnen Punkt oder jedem einzelnen Vers zwei Predigten stricken könnte, möchte ich gerne vier Punkte aus dem Gleichnis herausgreifen und beleuchten. Der erste Punkt, die Worte Jesu. Jesus sagt in Vers 24 und Vers 26, jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut oder auch nicht tut, den werde ich vergleichen mit einem klugen Mann oder einem törichten Mann. Diese meine Worte. Was sind denn nun diese meine Worte, von denen Jesus spricht? Die meisten von uns kennen die Worte Jesu wahrscheinlich recht gut. Aus der Kinderstunde, aus dem Religionsunterricht. Vielleicht bist du auch gar kein Christ und hast sie ganz nebenbei als ethische Grundsätze mitbekommen. Und ich will euch einfach mal fragen, ihr könnt die Beispiele gerne herausrufen. Ich gebe euch eine kleine Starthilfe. Was sind einige Beispiele für Jesu Worte? Alle von uns kennen die goldene Formel oder die goldene Regel. Wie du willst, dass dir die Menschen tun, so tue ihnen auch. Ihr seid das Salz, ihr seid das Licht der Welt. Was fällt euch noch ein? Ganz bunt aus den Jesu Worte, aus den Worten Jesu. Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Richtig, die andere Wange hinhalten. Was fällt euch noch ein? Liebe dein Nächsten wie dich selbst. Ich bin die Tür zu den Schafen. Also ich habe eine sehr lange Liste, ihr müsst euch noch ein bisschen anstrengen. Das Brot des Lebens, Vater unser. Vergeltet nicht Böses mit Bösem. Zwingt dich einer, eine Meile mit ihm zu gehen, gehe zwei mit. Liebt eure Feinde, betet für die, die euch hassen. Wenn du dich mit deinem Bruder verkracht hast und dich nun daran erinnerst, dann geh hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Sorgt euch nicht um morgen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und vertraut auf Gott. Ein ganz großer Punkt, den Jesus den Pharisäern immer wieder vorgehalten hat, war: Spiele kein religiöses Spiel. Heuchelt nicht fromm vor den Menschen, wie die Pharisäer es tun, sondern gib, ohne es vor dir herzuposaunen. Bete im Verborgenen zu Gott und Gott wird dich belohnen. Nicht, dass alle sehen und alle denken, was für ein toller christlicher Held du bist. Und letztendlich lebt echt und authentisch, was sich an den Früchten in eurem Leben zeigen wird. Nicht wie Heuchler, die eines Tages vor Jesus stehen und hören werden, ich habe euch niemals gekannt. Das ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt aus allen Worten, die wir aus Matthäus 5 bis 7 in der Bergpredigt und in Lukas 6 und verstreut über die ganzen Evangelien in der Apostelgeschichte und zum Teil auch in der Offenbarung sehen und in der ganzen Bibel natürlich. Und jetzt am Ende seiner Rede bringt Jesus, nachdem er diese Worte, die von Matthäus da in den Kapiteln 5, 6 und 7 zusammengefasst sind, da bringt Jesus das Gleichnis vom Haus auf dem Felsen. Und er sagt, jeder, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen oder einem törichten Mann vergleichen. Was hat das jetzt mit mir zu tun? Viele von uns haben wahrscheinlich die Worte Jesu von Kindesbeinen an gehört. Vielleicht habt ihr von eurer Mutter vorgelesen bekommen, vom Schlafengehen einige Kapitel aus der Bergpredigt, oder habt sie im Religionsunterricht bekommen, oder ihr habt einfach nur gelernt, man macht oder man macht nicht. Und es waren vielleicht die Worte Jesu. Ihr habt das vielleicht gar nicht gemerkt. Die Frage, die ich uns heute Morgen allen stellen will, ist erstens, kennen wir die Worte Jesu? Und zweitens, was tun wir damit? Sind die Worte Jesu für uns Maßstab? Und wie David sagt in dem Psalm, sie sind eine Leuchte auf meinem Weg, sie sind ein ganz großer Schatz, den ich niemals wieder hergeben will. Oder sind es einfach nur ganz gute Theorien, Gesellschaftstheorien für den Umgang miteinander? Jesus war ein guter Lehrer. Sind wir nur Bewunderer dieser Worte, dass wir sie in allen Ehren unserer christlich-abendländischen Tradition halten? Das ist ja das, was uns ausmacht. Oder aber leben wir wirklich nach diesem Wort? Ist dieses Wort Maßstab für uns? Sind wir Nachahmer Jesu und wie Jakobus sagt, Täter des Wortes? Nicht nur Hörer, sondern Täter des Wortes. Streben wir danach, unser Leben an diesen Worten Jesu auszurichten? Sind es wirklich Guidelines für unser Leben? Oder ist es graue Theorie? Und wenn wir Christen sind, dann ist natürlich Jesu Wort für uns der Maßstab und das, was vorgibt, wie wir leben wollen. Und nicht, was uns heute die Kultur sagt oder die Politik oder Political Correctness oder irgendwelche Theorien. In Römer 12, 2 heißt es, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Und J.B. Phillips, ein anglikanischer Prediger und Pastor, hat das umformuliert, lass nicht zu, dass die Welt dich in ihre Form presst. Und ich möchte nur zwei kleine Beispiele geben für das, was die Welt oder die Gesellschaft oder Hollywood sagt und das, was Jesus sagt. Die Gesellschaft oder Hollywood sagt, ein Seitensprung ist in. Pornografie ist cool. Everyone is doing it. Wir hatten einmal eine Diskussion mit meinen Kollegen beim Dinner und dann kam dieses Thema Pornografie auf und eine Kollegin sagte, everyone is doing it. It's all right. Jesus sagt, Reinheit des Herzens ist die Norm. Das ist der Standard. Jesus sagt nicht erst, wenn der Seitensprung passiert ist und ach, das ist die große Sünde. Nein, er sagt, wenn du einfach nur nach einer Frau schaust und schon nach ihr lüstest, da hast du schon Ehebruch mit ihr begangen. Er setzt den Standard viel höher an. Und er sagt nicht erst, wenn du gehandelt hast und das war verkehrt, sondern er sagt, was der Standard für dich ist, ist die Reinheit deines Herzens. Die Gesellschaft oder Hollywood sagt, versuche so viel Geld wie möglich anzuhäufen, horte so viel an, wie es geht, um natürlich vorzusorgen. Jesus sagt, sei ein kluger Verwalter. Lass dich aber nicht von Sorgen um morgen verzehren, sondern vertrau, dass der Vater dich versorgt. Und ich will uns heute Morgen zurufen, lass Jesu Worte den Maßstab für dein Leben werden, damit dein Leben auf Fels steht. Nicht auf dem, was die Gesellschaft sagt, was die Zeitung sagt, das wird sich morgen wieder ändern und da wird was anderes drinstehen, sondern an den Worten Jesu, das, was Jesus sagt. In Vers 25 und 27, das ist der zweite Punkt, da spricht Jesus von Platzregen, von Strömen, von Sturm und Wind. Und es heißt da, und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und in Vers 27, fast Copy-Paste könnte man sagen, und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stießen an jenes Haus und es fiel und sein Fall war groß oder es krachte gewaltig. Jesus spricht davon, dass beide Männer, haben sie jetzt auf Sand gebaut oder auf Fels gebaut, Platzregen, Stürmen, Wind und Wetter ausgesetzt sein werden. Jesus sagt nicht, wenn du dein Haus auf dem Felsen baust, dann gleicht das einer Villa auf Mallorca, auf einem schönen, steinigen, felsigen Hügel, wo immerzu die Sonne scheint, immer blauer Himmel, ein laues Lüftlein weht dir um die Nase und mit einem eisgekühlten Cocktail kannst du dein Leben genießen. Und du wirst nie Sturm, Regen und Platzregen haben. Nein, Jesus sagt das nicht. Auch wenn das Wohlstandsevangelium oder das Health and Wealth Gospel das suggerieren wollen. Come to Jesus and life will be easy. Everything will be all right. Und auf einmal, wir wenden uns zu Jesus oder du kommst zu Jesus und sagst, ja, Jesus, ich will mit dir leben. Du merkst, wie dich deine Freunde vielleicht auslachen. Du merkst, wie deine Familie dich für verrückt erklärt. Deine Eltern denken, du hast einen Knacks. Und alles wendet sich ab und denkst dir, hey, Jesus, ich dachte, life will be easy. Ja, wir haben das so oft gehört, dass wir uns das fast angeeignet haben, aber das ist nicht das, was Jesus sagt. Jesus sagt, der Platzregen fiel herab, Ströme kamen und die Winde wehten gegen jenes Haus, das auf Sand gebaut war und gegen das Haus, das auf Fels gebaut war. Jesus verspricht uns nicht, wenn wir Christen sind, dass unser Leben ein Leben sein wird, das komplett frei von Problemen, frei von Schwierigkeiten sein wird und immer von Friede, Freude, Harmonie und Glück geprägt sein wird. Auch wenn du dein Haus auf Fels gebaut hast, das Versprechen, das Jesus uns gibt, ist, wenn dein Haus auf Fels gebaut ist, wird dein Haus oder dein Leben trotz der Stürme, trotz des Regens bestehen bleiben. Wenn ihr es glaubt, dürft ihr gerne Amen sagen. Und jeder von uns, es ist immer gut zu hören, dass die Gemeinde noch wach ist. Und jeder von uns wird durch Zeiten gehen, in denen Anfechtungen oder Schwierigkeiten oder Herausforderungen oder irgendwelche Ängste, vielleicht eine schwere Krankheit, die diagnostiziert wurde, oder Phasen der Depression oder Enttäuschung. Und wir werden da durchgehen, diese Zeiten werden nicht ausbleiben. Letzte Woche hat uns Jesse Weber erzählt, dass sie als Familie durch eine sehr schwierige Zeit gegangen sind in den vergangenen Wochen. Ihre Mutter war verstorben und insgesamt lief die Familie einfach am Anschlag. Ich selber habe auch meine Schwester vor einem knappen Jahr verloren. Sie war in meinem Alter und ist einem Hirntumor gestorben. Und natürlich war man getragen von der Hoffnung, die man in Jesus hat, aber trotz allem war das ein Wolkenbruch, der über unsere Familie oder über unser Haus niedergegangen ist, der uns einen Schlag versetzt hat. Und das Versprechen, das wir in Jesus haben, ist, dein Haus wird stehen bleiben, trotz des Sturms und trotz des Wolkenbruchs, wenn es auf Felsen gegründet ist. Und vielleicht tobt in deinem Leben jetzt auch so ein Sturm. Du gehst durch eine schwere Zeit, durch Enttäuschungen. Vielleicht hast du eine Prüfung versemmelt. Oder du musst dein Studium verlängern. Oder du hast Angst vor deiner Zukunft. Oder was auch immer es ist. Als Christ liegt deine Sicherheit nicht in einem stressfreien Leben, sondern in dem Fundament, auf dem dein Leben steht. Wenn dieses Fundament fest ist und fest darauf gegründet stehst, dann kannst du sicher sein. Und das Gute ist und das Geniale ist, diese Zusage, sie gilt nicht nur für unser Leben hier auf der Erde, sondern sie geht über dieses Leben hinaus. Sie reicht in die Ewigkeit hinein. Der dritte Punkt. Auf Felsen gegründet. In Vers 24 heißt es, und ich wiederhole die Verse, das merkt ihr schon, jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Der kluge Mann baut sein Haus auf den Felsen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr an dieses Gleichnis denkt vom klugen und von dem dummen Mann, wie wir es in der Kinderstunde gesungen haben. Der kluge Mann baut sein Haus auf den Felsen und der dumme Mann. Aber ich hatte da im Kopf, bevor ich mich tief in die Geschichte reinversetzt habe, das Bild von einem Haus auf dem Felsen, das an einer rauen, steinigen Küste irgendwo in der Brandung steht, so wie die Westküste der USA. Und die Brandung des Pazifiks schlägt dagegen und da ist vielleicht im Dunkeln sieht man ein Licht, das ab und zu verlöscht und dann wieder aufflackert. Aber das Haus bleibt bestehen, wenn es auf diesem Felsen steht, auch wenn der Wind dagegen peitscht und die Wellen dagegen schlagen. Und der dumme Mann, der hat sein Haus auf dem Strand gebaut. Natürlich an der Ostküste der USA, sandiger Strand. Das ist aber nicht unbedingt das Bild, wie ich festgestellt habe, das die Jünger hatten oder das Jesus im Kopf hatte, als er das Gleichnis gesagt hat oder das Gleichnis erzählt hat. Ich habe bei der Vorbereitung einen sehr interessanten Kommentar gelesen von F.B. Meyer und William Barclay, den ich euch gerne vorlesen möchte. Jesus wusste als gelernter Zimmermann über den Hausbau genauestens Bescheid und wusste, wovon er sprach. Wer im heißen Israel ein Haus bauen wollte, musste ein vorausschauender Mann sein. Im Sommer, wenn der Boden durch die große Hitze steinhart wird, bietet sich jede Fläche als Bauplatz für ein Haus. Und manches Flussbett bildet im Sommer eine angenehme Mulde. Und niemand kann sagen, ob sein Nachbar ein gutes oder ein schlechtes Fundament gelegt hat. Das weiß nur der Bauherr. Im Winter kommt dann der wolkenbruchartige Regen, der Täler in reißende Flüsse verwandelt, die alle Fundamente untergraben, die sich nicht mit dem felsigen Grund verbunden haben. Und wer nach einem geeigneten Bauplatz Ausschau hielt, der mochte ein ausgetrocknetes Flussbett für einen geeigneten Platz für sein Haus halten. Um dann im Winter jedoch erleben zu müssen, wie es wieder zerstört wurde. Und selbst wenn man eine andere Stelle auswählte, war es doch verlockend, auf weichem Sand zu bauen, statt die Fundamente bis zu dem darunter liegenden Felsgestein zu vertiefen. Doch auch in diesem Fall war ein Sturm und Wolkenbruch unvermeidbar. Mit dem Unterschied, dass das festgegründete Haus den Stürmen standhalten kann. Ende des Zitats. Ich möchte dich heute fragen, baust du dein Leben auf felsiges Fundament oder auf weichen Sand? Machst du dir die Mühe und nimmst du dir die Zeit, vorzudringen zu diesem Felsengrund durch den Sand, durch diese Oberflächlichkeit, um wirklich zu sagen, ich verankere mein Haus und ich verankere mein Leben. Ein Haus auf dem Grund zu bauen, ist auch nicht einfach. Es dauert Zeit, Planung, Kosten, Mühe, Überlegungen. Und die gute Nachricht übersetzt den klugen Mann mit, der ist wie ein Mann, der überlegt, was er tut und deshalb sein Haus auf felsigen Grund baut. Ich möchte dich heute fragen, nimmst du dir die Zeit? Machst du dir die Mühe, die Gedanken nach Gottes Willen zu fragen? Sagen, Herr, wo willst du, dass ich hingehe? Wo soll ich mein Haus bauen? Machst du dir die Mühe und nimmst du dir die Zeit, sein Wort zu studieren und nicht einfach nur darüber hinwegzufegen, darüber nachzusinnen, wie David sagt, über dein Wort sinne ich nach Tag und Nacht und ich freue mich an deinem Gesetz. Nimmst du dir Zeit, ihn einfach anzubeten, in seiner Gegenwart zu sein? Nimmst du dir Zeit, Gemeinschaft und Austausch mit anderen Christen in deiner Hausgruppe, in deiner Minigruppe zu haben, die vielleicht möglicherweise mehr wissen als du und sagen können, hey, schau mal, hier der Bauplatz ist toll oder hier kannst du noch daran arbeiten oder an deinem Fundament fehlt noch das hier. Nimmst du dir diese Zeit, einfach zu fragen, nach welchem Wort richte ich mein Leben aus? Oder hörst du lediglich sein Wort als eine weitere gute Predigt und lässt es damit gut sein? Ich will dich ermutigen, dein Fundament nicht auf dem Sand der Oberflächlichkeit zu bauen, sondern auf Felsengrund zu legen. Investiere Zeit und Mühe, dein Fundament auf festen Grund zu legen. Und das bringt mich zum vierten Punkt, und der auch der wichtigste Punkt ist, das Tun. In Vers 24 sagt Jesus wieder, jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, der wird einem klugen Mann gleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Wer ist derjenige, der sich auf all diese tollen Zusagen freuen darf, dass mein Haus festgegründet stehen wird, dass ich keine Angst haben brauche, wenn der Sturm kommt? Der, der die Bibel liest, der sie studiert, der alles verinnerlicht hat, der alle Theorien kennt und jeden Tag danach strebt und jeden Tag sich damit auseinandersetzt, wie es noch besser sein könnte? Nein, der, der das alles weiß und das alles weiß, aber es letztendlich tut. Der den Schritt der Umsetzung tut. Nachdem wir diese Theorie verinnerlicht haben und alles gehört haben, geht es darum, einen Schritt zu tun. Und ich bin sehr versucht zu sagen an diesem Punkt, now is the time to just move your butt. Aber das ist nicht so bühnentauglich, deswegen sage ich, der Kluge hört das Wort und handelt danach. Ich habe mit meiner Frau diskutiert, welchen Titel ich für diese Predigt auswähle. Und weil wir uns nicht einig geworden sind, habe ich letztendlich den Titel weggelassen. Der Kasus Knaxus lautet, weil sie vor allem sagte, wenn du das sagst, dann werden sie denken, du predigst über was ganz anderes. Der Kasus Knaxus lautet, just do it. Und sagte, wenn du sagst am Anfang, ich predige über just do it, dann denken die alle, du predigst über Nike. Das wollte ich natürlich vermeiden. Aber das ist eigentlich der Knackpunkt. Und das ist das, was mich immer wieder fasziniert und umgehauen hat, wenn ich dieses Gleichnis gelesen habe. Wir wissen alle die Theorie, wir kennen das Gleichnis, der eine baut das auf dem Felsen, der eine auf dem Sand. Und der kleine Unterschied, den Jesus macht, beide hören es, beide hören die Theorie, beide hören Jesu Worte. Und Jesus sagt, der kluge Mann hört und tut es. Er setzt es um. Wenn sich unser Hören nicht mit Tun verbindet, so sagt Jesus, bauen wir auf Sand. Und nur der, der weiß, der das umsetzt, was er weiß, der baut auf dem Fels. Und ich möchte nochmal betonen, es geht hierbei nicht darum, Gott zu beeindrucken mit unserem Tun oder unseren Taten. Dass du sagst, Mensch, jetzt habe ich es verstanden und jetzt lebe ich meinen Nächsten und ich halte immer schön meine Wange hin und ich gebe meinen Zehnten oder ich bin für meine Freunde da oder ich versöhne mich immer. Und Gott, weil ich einfach so ein guter Kerl bin, habe ich mir jetzt einen Platz bei dir im Himmel verdient. Darum geht es nicht. In Epheser 2, 8, 9 heißt es, aus Gnade seid ihr errettet, eine Gabe Gottes ist es, nicht aus Werken, damit sich keiner rühme. Das Erlösungswerk und die Errettung und dass du ein Kind Gottes bist, das hat Jesus vor 2000 Jahren für dich erledigt. Da musst du nicht mehr darauf zuarbeiten, das musst du dir nicht erarbeiten. Das hat er für dich getan. Die Volksbibel drückt das so aus, dass ihr gerettet worden seid, hat also nichts mit euren tollen Taten zu tun. Denn dann könnte man sich ja was drauf einbilden. Es geht jetzt darum, dass jetzt, wo wir gerettet sind, aus dieser Beziehung zu Gott diese guten Taten aus uns herausfließen. Und gerade in den Versen zuvor und auch in Lukas wird das sehr deutlich, da sagt Jesus, bevor er dieses Gleichnis nennt, warum nennt ihr mich Herr, Herr und tut nicht, was ich euch sage? In Matthäus, direkt vor dem Gleichnis, spricht Jesus und er sagt, nicht alle, die sagen werden, Herr, Herr, werden in mein Reich kommen, sondern den Willen meines Vaters tun. In deinem Tun zeigt sich, ob diese Verbindung besteht. Du erarbeitest oder verdienst dir diese Verbindung nicht oder deine Errettung, aber sie zeigt sich in Resultaten und den Früchten deines Lebens. In Epheser 2,10, direkt ein Vers nach dem ersten, nach der ersten Stelle, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Und Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Der Elberfelder übersetzt das klassisch, was wir vielleicht auch kennen. Wir sind geschaffen zu guten Werken. Und unzählige andere Bibelstellen, die sprechen davon, es geht darum, ein Täter des Wortes zu sein und nicht nur ein Hörer, umzusetzen, was wir wissen. Jakobus 1,22, seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Das Entscheidende ist, dass das, was wir verstanden haben, das, was wir gehört haben, umsetzen. Das Ziel ist nicht Perfektion, dass du im nächsten Schritt alles hundertprozentig ausführst und immer hundertprozentig im Willen Gottes stehst. Das wird wahrscheinlich unmöglich sein. Aber dass du das, was du schon weißt, umsetzt und den Schritt tust. Ein cooles Zitat von Bodo Schäfer, finde ich, ist, es ist besser, fehlerhaft zu beginnen, als perfekt zu zögern. Amen. Bis wir alles durchdacht haben und alle Theorien durchgegangen sind und alles, ich muss ehrlich zugeben, dann muss ich mich selber aufbremsen. Ich bin nämlich so ein Kopftyp. Meine Frau, die zügelt mich da immer wieder. Alles zu durchdenken, bis wir endlich den Schritt tun können. Aber es ist besser, fehlerhaft zu beginnen, als perfekt zu zögern. Und als Josias Vater war das, glaube ich. Ist der Josia heute da? Der ist. Ah ja, genau, richtig. Als er mal bei uns war und gepredigt hat von der DMG, hat er diesen einen Satz gesagt, der bei mir auch sehr, sehr hängen geblieben ist. Unser Leben ist kein Wartezimmer für die Ewigkeit, in dem wir geistliche Lesezirkel blättern und auf den Doc warten, auf die Docs warten. Sondern Jesus hat uns hier reingestellt mit dem Auftrag und hat uns seine Worte gegeben, dass wir sie umsetzen und in ihnen leben. Und all diese gehörten Predigten, denk an die gelesenen Bücher, die in deinem Bücherregal stehen, alle Einsichten, die du irgendwo gehört hast oder erlangt hast, Erst wenn sie umgesetzt werden in die Tat, dann bringen sie Frucht. Und ich denke aktuell an das Beispiel aus der Predigtreihe der letzten Wochen, Acts, Adoration, Confession, Thanksgiving, Supplication. So viele gute Inputs, die wir da von Anderle, von Jesse, von Silke und von Stefan gehört haben, von ZZZ-Prinzip bis hin zu bittendes Gebet à la Sesamstraße, glaube ich, war das. So viele gute Punkte, nehmen wir das mit, setzen wir das um, sagen wir, okay, ich habe was verstanden, ich möchte was ändern in der nächsten Woche, in der nächsten Zeit. Oder sagen wir, ja, Sonntag war eine ganz gute Predigt. Was gibt es heute zum Mittagessen? Und wir haben alles vergessen. Also sagen wir, nein, wir wollen das Wissen, das wir haben, das Wort, das Jesus uns gibt, vertiefen und auf felsigen Grund stellen. William Barclay sagt, es gibt trotzdem Tausende von Menschen, die jeden Sonntag hören, was Jesus gelehrt hat, die infolgedessen sehr gut wissen, was er gelehrt hat und trotzdem kaum oder gar nicht den Versuch machen, dies in die Tat umzusetzen. Wenn wir Jesus wirklich nachfolgen wollen, müssen wir hören und handeln. Ich will uns alle heute Morgen herausfordern, zu diesen Handelnden zu gehören und nicht nur zu den Hörenden, die so viel Theorie aufnehmen und sich damit einfach einschläfern, sondern dass ein Ausfluss da ist, dessen, was wir verstanden haben, dessen, was wir gelernt haben. Und ich habe es vorhin erwähnt, das Gleichnis erinnert mich immer wieder an ein Beispiel aus der Fliegerei. Ich will euch dieses Beispiel kurz erzählen. Vor knapp einem Monat, das System ist eindeutig zu schnell, vor knapp einem Monat war ich zur Überprüfung wieder einmal im Simulator. Und wir Piloten müssen alle zweimal im Jahr antreten, um verschiedene Ausfälle zu üben. Startabbruch auf der Bahn, Triebwerksausfälle, Ausfälle in kritischen Momenten, Notsituationen in der Kabine, Herzinfarkte, Rauchentwicklung und Feuer im Triebwerk in der Kabine. Und wir machen das gewöhnlich nur im Simulator, da wir solche Manöver und Übungen ungern im echten Leben mit Passagieren machen, wie ihr euch vorstellen könnt. Und eines der Ausweichmanöver, das wir dabei üben, das auch im täglichen Flugbetrieb immer wieder zur Anwendung kommt, ist ein Ausweichmanöver, um eine drohende Kollision abzuwenden. Und das System, das uns hierbei hilft, heißt TCAS. Sag mal zusammen TCAS. Genau, dann könnt ihr schon fliegen, wunderbar. TCAS, Traffic Alert and Collision Avoidance System. Also Traffic Alert, es weist mich auf Verkehr in meiner Umgebung hin. And Collision Avoidance System, es hilft mir, eine Kollision zu vermeiden. TCAS ist ein ziemlich geniales und ziemlich ausgefeiltes System. Es wurde von den 60er, 70er Jahren an entwickelt, als Reaktion auf den zunehmenden Luftverkehr und auch als Reaktion auf einige Zusammenstöße, die passiert sind, wo sich zwei Flugzeuge nicht gesehen haben und in der Luft zusammengestoßen sind. Und dieses TCAS, was einem hilft, diese Kollision zu vermeiden, hat das Fliegen insbesondere in sehr, sehr dichten Lufträumen wie Frankfurt oder London Heathrow sehr viel sicherer gemacht. Und alle unsere Flugzeuge fliegen im Luftraum mit einem Abstand von etwa 300 Metern. Das sind 1000 Fuß. Und wenn nun der Lotse zum Beispiel einem Flugzeug eine falsche Flughöhe zugewiesen hat und das unbemerkt bleibt und zwei Flugzeuge auf der gleichen Höhe fliegen, wo sie doch untereinander oder übereinander vorbei hätten fliegen sollen, oder zum Beispiel die Höhe aufgrund von einem fehlerhaften Instrument nicht gehalten werden kann oder Turbulenzen auftreten und man diese Höhe nicht perfekt halten kann, das kennt ihr alle, wenn es schön schaukelt, dann gibt es diese eine Last Line of Defense oder dieses letzte Auffangnetz, TCAS. Wenn sich zwei Flugzeuge einander nähern und aufeinander zukommen, kommen sie erst in einen gelben Bereich, wo es eine Warnung gibt, Traffic, Traffic, hören wir deinen Kopfhörer. Und wenn sich die beiden Flugzeuge noch näher zusammen nähern und eine Kollision droht innerhalb von 20 bis 30 Sekunden, dann bekommen wir eine Anweisung zu steigen oder zu sinken. Das sieht so ähnlich aus. Der gelbe Bereich ist der erste Bereich, wo es nur eine Warnung gibt. Das linke Flugzeug fliegt ein. Und sobald es den pinken Bereich passiert hat oder darauf zufliegt, ohne zu reagieren, gibt es die Anweisung zu steigen oder zu sinken. Climb, Descent. Dieses TCAS, hier ist nochmal ein Beispiel, so sieht das im praktischen Leben aus. Fliegen auf sich zu, das eine Flugzeug bekommt eine Anweisung zu steigen, das andere Flugzeug eine Anweisung zu sinken. Hier auf diesem Bild seht ihr eigentlich nur zwei Flugzeuge. sieht ziemlich straightforward aus, ein paar Wölkchen, blauer Himmel, relaxed, kein Thema. Aber gleichzeitig trackt dieses TCAS-System 45 weitere Flugzeuge in der Umgebung. Also bis zu 40 Meilen voraus und mehrere tausend Fuß über und unter uns. Und es berechnet die Flugbahn, es berechnet die Geschwindigkeiten, es schaut sich an, wo ist welches Flugzeug mit der Steig- oder Sinkrate, kommt es auf der gleichen Höhe raus, schießt es auf mich zu, macht es vorher ein Level-Off und fliegt dann über mir weiter oder kommt es auf meine Höhe. Jede Sekunde wird dieses System oder wird die Situation neu evaluiert von dem TCAS-System, weil natürlich die Flugzeuge sich mit nahezu Schallgeschwindigkeit im Luftraum bewegen, und um eine Kollision einfach abzuwenden. Und selbst wenn eines der Flugzeuge einem Befehl nicht folgt, dann registriert TCAS das auch und erteilt dem anderen Flugzeug, das dem Befehl folgt, einen Umkehrbefehl, um doch noch die Kollision zu vermeiden. Also ein ziemlich geniales und ziemlich ausgefeiltes System. Hier ist noch ein Beispiel, wo der Airbus links 330 auf Flughöhe 370 fliegt und die 737 auf 380. Und das ist nicht ein Anfängerfehler, was ihr hier seht, sondern es sind einfach Turbulenzen, die passieren können. Vielleicht sagt sich einer, ja, das habe ich ständig, sowas. Das TCAS im Airbus registriert, da will sich mir einer nähern, auch wenn es nur eine kleine Abweichung der Höhe ist, und gibt eine Warnung raus. Descend, descend. Und die 737 bekommt eine Warnung, du bist zu nah an einem anderen Flieger, climb, um die Staffelung wiederherzustellen und den Abstand zu vergrößern. Und was TCAS für ein tolles und was für ein ausgefeiltes System es auch ist, mit all seinen technischen Gimmicks und Funktionen, von denen ich erzählt habe, dass es 45 Flugzeuge gleichzeitig trackt, gleichzeitig drei Warnungen rausgeben kann und koordinieren kann, um diese Kollisionsgefahr zu vermeiden, all das ist vollkommen nutzlos, wenn ich als Pilot nicht reagiere. Ein absolut geniales System, über Jahrzehnte entwickelt. Aber wenn ich letztendlich nicht, das Fahren lautet Autopilot aus, Steigleistung, wie im rechten Beispiel, und wegsteigen, wenn ich das nicht mache, ist das System oder das letzte Auffangnetz vollkommen nutzlos. Wie schon gesagt, das Verfahren lautet Autopilot aus, Power und wegsteigen. Und ihr seht hier rechts einen grünen Bereich angezeigt. Das ist unser wichtigstes Instrument, der künstliche Horizont. In der Mitte seht ihr die Horizontlinie, unten braun ist die Erde, blau ist der Himmel. Und das Symbol rechts sollen die beiden Tragflächen darstellen und die Flugzeugnase. Das Verfahren ist Power setzen, Autopilot aus und sofort reagieren. Steuerhorn anziehen, damit die Nase auf, sagen wir, 7 Grad hochgeht, in den grünen Bereich gesetzt wird und dann bin ich safe. Also ich muss die Anweisung nicht nur hören, aber absolut entscheidend ist für mich, dass ich das Gehörte umsetze. Jesus sagte, wer diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich vergleichen mit einem klugen Piloten, der immer im grünen Bereich fliegt. Nochmal die ungefälschte Version. Wer diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich vergleichen mit einem klugen Mann, der sein Haus auf dem Fels baute. Also wer ist also der, der sein Haus auf dem Fels baut? Der, der Jesu Wort hört und es tut. Der das, was er gehört hat, umsetzt. Und ich will euch zum Abschluss drei Fragen für die Woche und für die Hausgruppe mitgeben. Ich lasse nochmal die Punkte hier so etwas stehen. Zwei Fragen vor allem, die ihr euch ganz einfach merken könnt. Welchen Punkt gibt es in deiner Gottesbeziehung, bei dem du weißt, was zu tun ist, aber dennoch zögerst, es umzusetzen? Den entscheidenden Schritt zu tun, Autopiloten auszumachen und zu steigen. Du weißt, was zu tun ist, aber du zögerst mit der Umsetzung. Vielleicht ist es einfach nur jemandem zu vergeben, der lange auf dem Herzen lag. Vielleicht ruft dich Gott oder erinnert dich der Heilige Geist immer wieder daran, dir Zeit für ihn zu nehmen. Oder vielleicht hast du dir einen Vorsatz gesetzt, vor vielen Monaten oder vor langer Zeit deinen Zehnten endlich zu geben. Meine persönliche Erkenntnis aus Acts, was ich mitgenommen habe, war dass der Punkt Supplication vor allem. Weil mein Gebetsleben vorher, Adoration, weil mein Gebetsleben vorher aus 80% Supplication bestand. Ach Gott, bitte, bitte mach das, mach dies, mach jenes, segne so und so, segne den, segne mich und so weiter. Aber mir einfach Zeit zu nehmen, Gott anzubeten für den, der ist. Auf Gottes Ruf zu reagieren, vielleicht in deiner Gemeinde dich zu engagieren, in deiner Hausgruppe oder in deiner Nachbarschaft. Oder vielleicht hast du auf dem Herzen schon seit langem irgendjemandem von Jesus zu erzählen. Wo ist der Punkt in deiner Gottesbeziehung, bei der du alles weißt, aber zögerst, es umzusetzen? Und der zweite Punkt bezieht sich auf dein Alltagsleben, die gleiche Frage. Ich glaube, was ein Segen in unserem geistlichen Leben, ist, kann auch ein Segen für unser Alltagsleben sein. Welchen Punkt gibt es in deinem Alltags- und deinem Berufsleben, bei dem du alles weißt, aber mit der Umsetzung zögerst? Vielleicht Zeit mit deiner Familie zu verbringen oder deinen Kindern oder deiner Frau oder dich in ein Projekt zu engagieren oder dein Haushaltsbuch endlich mal in Ordnung zu bringen oder vielleicht einfach nur deinen Keller auszumisten und dein Auto zu saugen. Welchen Punkt gibt es in deinem Alltagsleben, bei dem du alles weißt, aber zögerst mit der Umsetzung? Ich möchte euch ermutigen, die zwei Fragen mitzunehmen in die Woche und auch in den Hausgruppen zu diskutieren. Und wie ich vorhin gesagt habe, vielleicht gibt es ja jemanden in deiner Hausgruppe, der ein bisschen mehr weiß, als du und dir einen Tipp geben kann. Und für die letzte Frage, die möchte ich an uns richten, die vielleicht noch nicht mit Jesus gehen oder Jesus noch nicht kennen. Und das Lobpreisteam kann gerne schon vorkommen. Und auch der Patrick Fischer, bitte. Wenn ihr erlaubt, dann werde ich noch einmal zur Fliegerei zurückkehren. Danke, Patrick, für deine Bereitschaft. Patrick ist Flugbegleiter bei einer großen Fluggesellschaft in Deutschland. Anderle würde jetzt sagen, sie fängt mit L an und hört mit Lufthansa auf. Und jeder von euch kennt den Moment, wenn die Flugbegleiter vor dem Flug, bevor es losgeht, demonstrieren, wo sich die Notausgänge befinden. Kennt ihr, ne? Genau das. Also der Moment, wo alle von euch Zeitung lesen, aus dem Fenster gucken und gar nicht wirklich zuhören. Und der Patrick hat heute eine Schwimmweste mitgebracht oder eine Rettungsweste mitgebracht. Und es ist genial, dass heute Patrick die Aufmerksamkeit aller seiner Passagiere hat. Und alle wirklich mal zuhören. Und er wird euch einmal demonstrieren, wie das funktioniert. Das Umlegen der Weste. Und er erklärt natürlich zu Beginn, wo sich die Weste befindet, die Notausgänge, dass man sie unterm Sitz rausziehen muss, zuerst sich überziehen oder die Sauerstoffmasken und dann den Kindern und so weiter. Und dann wird sie sich umgelegt. Und normalerweise sieht man das natürlich nicht, wie das funktioniert. Genau, das Licht, das leuchtet. Und sollte die Weste Luft verlieren, dann gibt es seitlich einen kleinen Schlauch, an dem man es nochmal aufblasen kann. Genau, und dann darfst du gerne mal inflate. Applaus für Patrick. Perfekt, kommst du raus? Kommst du raus? Alles klar. Cool, dann kannst du ablegen. Danke dir. Ich hoffe, alle Fotos sind gemacht für Facebook. Vielen Dank, Patrick. Nochmal ein Applaus für Patrick. Dankeschön. Ja, mit diesem lustigen Beispiel, es ist cool zu wissen, dass deine Weste ist unter dem Sitz. Es ist cool zu wissen, was die alles kann, wie die sich aufbläst und dass man nachboosten kann und ein Lichtchen hat, das da leuchtet, sobald es mit Wasser in Kontakt kommt. Aber entscheidend ist, dass ich die Weste anziehe, bevor es zur Notlandung kommt. Und wer aufmerksam mitgelesen hat, der wird bemerkt haben, dass Jesus in dem Gleichnis in der Zukunftsform gesprochen hat. Er sagte, der wird einem klugen Mann gleichen oder den werde ich mit einem klugen oder einem törichten Mann vergleichen. Und gerade in den Versen davor spricht Jesus von dem Tag, an dem wir alle vor Gott stehen werden. Und die Bibel sagt, dass wir aufgrund unserer Sünde von diesem heiligen und von diesem gerechten Gott getrennt sind und aufgrund dessen keine Gemeinschaft mit ihm haben können. Und die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod, weil Gott so heilig ist und Sünde so schwerwiegend in seinen Augen ist. Und wir müssen letztendlich die Strafe für diese Sünde tragen. Aber in Johannes 3,16 heißt es, weil Gott die Welt so sehr geliebt hat, sandte er seinen einzigen Sohn, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Er hat diese Strafe, diese Sünde auf sich genommen. Und ich wünsche mir heute, dass jeder von uns und vielleicht der, du heute hier bist und Jesus noch nicht kennst, auch zu den Klugen gehörst, die ihr Leben auf dem Fels gebaut haben. Nicht zu denen, die ihr Leben auf Sand bauen, auf dem Sand der eigenen Leistung und der eigenen Selbstgerechtigkeit und die dann feststellen werden müssen, dass ihr Fundament davon schwimmt. In Römer 13, 14 heißt es, ziehe den Herrn Jesus Christus an. Auf Englisch heißt es so schön, put on the Lord Jesus Christ. So wie du eben diese Rettungsweste anziehst. Nicht genug darüber zu wissen, sondern es geht um den entscheidenden Schritt zu handeln. Reagiere auf das gehörte Wort und nimm das Angebot Jesu an. Und wenn du schon mit Jesus gehst, dann sei nicht nur ein Bewunderer Jesu, aber werde ein Nachfolger Jesu. Lass uns zusammen beten. Himmlischer Vater, danke dir so sehr für dein Wort. Danke dir, Jesus, Herr, dass dein Wort wirksam ist, Herr. Und dass es wirkt, Herr, in uns, in unseren Herzen, Herr. Und auch jetzt in den Tagen und den Stunden, die vor uns liegen, Herr. Ich bitte dich, Herr, dass du das benutzt, Herr, was wir heute gehört haben, Herr. Um unsere Herzen näher zu dir zu bringen, Herr. Unser Herzen auf dich auszurichten, Herr, auf dein Wort. Unser Leben wirklich auf Fels zu stellen, Herr. Und vor allem bitte ich dich, Herr, für jedes Herz, das dich noch nicht kennt, Herr. Für alle, die diese Rettungsweste noch nicht angezogen haben, Herr. Dass du die Herzen berührst, Herr. Und dass der entscheidende Schritt passiert. In deinem Namen, Jesus. Amen.